Okay. Ja, heute wird es ein bisschen spannend. Also ich muss dann irgendwann wechseln von meinem Skript zum Laptop, weil irgendwie die 6. Seite verloren gegangen ist von meinem Skript. Genau, also nicht wundern. Genau. Bye-bye. Ja, ich möchte auf jeden Fall alle mal ganz herzlich noch begrüßen und ja, euch ein gesegnetes neues Jahr wünschen. Und ja, ich möchte zuerst noch Gott um Hilfe bitten für die Predigt und auch, dass wir gut aufpassen können. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass ja, du uns dein Wort gegeben hast, in dem wir studieren dürfen. Ich danke dir dafür, dass wir hier sein dürfen. Und ja, ich möchte dich bitten, hilf du mir, einfach dein Wort so weiterzugeben, wie es dir zur Ehre gebührt. Und ja, dass jeder Einzelne, der hier sitzt, ja, sich auch etwas davon mitnehmen kann. Amen. Wer noch eine Bibel hat, der kann Philipper 1, Vers 26 mit mir aufschlagen. Wer keine hat, der macht das nicht. Und Philipper 1, 26, genau. Meine Predigt habe ich überschrieben als so neues Jahr, Zeit furchtlos zum König zu stehen. Und auch die 2. Timotheusstelle 1, Vers 7, wo es heißt, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Und in Philipper 1, Vers 26 steht noch, damit ihr umso mehr zu rühmen habt in Christus Jesus, um meinetwillen, weil ich wieder zu euch komme. Oder auch in 1. Korinther 1, Vers 31 heißt es, wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Es geht anscheinend darum, sich immer mehr in Christus zu rühmen. Und da habe ich mir die Frage gestellt, was oder über was rühme ich mich? Oder ja, über was definiere ich mich? Und wir starten jetzt in das Jahr 2019. Und was hat sich verändert im letzten Jahr? Wenn dich jemand fragt, und das passiert ja öfters mal, was hat sich bei dir so letztes Jahr getan? Dann würdest du vielleicht wie folgt antworten. Du würdest vielleicht sagen, wir sind umgezogen. Oder wir haben renoviert, wir haben ein Kind bekommen, ich habe eine neue Arbeitsstelle, wir haben ein neues Auto gekauft, Ausbildung angefangen, Schule gewechselt oder auch vielleicht einen Schulanfang gehabt, da fragt man vielleicht dann noch nicht so nach. Oder vielleicht würden wir auch die Frage auch wie folgt antworten, es hat sich nichts verändert. Wir wohnen immer noch zur Miete, haben dasselbe Auto, immer noch dieselbe Arbeit. Und ich habe dann überlegt, doch wer würde diese Frage wie folgt beantworten? Gott hat mich verändert in diesem Jahr, im Jahr 2018. Und frage dich mal, also ich habe ein bisschen gemacht während der Predigtvorbereitung, wo hat Gott dich in diesem Jahr verändert? Wenn du so den Start von 2018 noch vielleicht minimal im Kopf hast und überlegst, wo hat Gott dich in diesem Jahr verändert? Und nimm dir wirklich Zeit und überlege dir praktische Beispiele. Wir müssen praktisch werden. Wie bist du Christus ähnlicher geworden in diesem Jahr? Und wenn dir vielleicht nichts einfällt, also so auf Anhieb, ich habe auch ein bisschen länger überlegen müssen, aber wenn dir vielleicht jetzt nichts einfällt, dann wäre es auf jeden Fall ein guter Neujahresvorsatz, zu sagen, wie das Kinderlied auch sagt, lies die Bibel, bet jeden Tag, wenn du wachsen willst. Und wenn du wirklich nichts feststellst, dann stell dir die Frage, willst du wachsen? Und wenn du wachsen willst, dann wiederum lies die Bibel. Wichtig ist, schreib dir auch die Dinge auf. Also das ist so ein Punkt, ich bin so vergesslich, wenn ich mir die Dinge nicht aufschreibe, dann ist eine super Sache, die ich lese oder wo mich jemand darauf anspricht, die ich mir vielleicht in meinem Leben verändern sollte oder ich werde von der Predigt angesprochen, denke mir, wow, ja, das muss ich machen, dann vergesse ich es wieder. Deswegen schreib es dir auf, wo Gott dich verändern will und wo du ja auch zusätzlich merkst, dass es dir auch selbst schadet. Viele Dinge schaden uns ja auch, wenn wir ja in Sünde leben, dann ist es ja nichts Tolles. Und als nächsten Step natürlich auch, arbeite an diesen Dingen. Also du kannst ein riesen Buch füllen mit Dingen, die du verändern willst. Wenn du das nicht vorhast zu tun, dann ist es natürlich auch schwierig. Oder auch wie es in Philipper 2, Vers 12 heißt, da steht drin, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Also wenn Gott dich anspricht, durch die Bibel, durch das Gewissen oder durch Gedanken, dann höre darauf, schreibe es auf und setze es konsequent um. Und wenn es an dir liegen würde, dann verwirkliche diese Dinge mit Furcht und Zittern. Aber das Schöne ist, der Vers hört da ja nicht auf. Er geht weiter, wo es heißt, denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt. Also Gott ist bei dir, Gott hilft dir. Und ohne Gott, ja, können wir nichts schaffen. Und eigentlich der Auftrag, den wir haben, den wir auch im Jahr 2019 jetzt haben, steht in Philipper 2, Vers 5, dort heißt es, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus war. Und wie war er gesinnt? Das lesen wir in den folgenden Versen, Vers 6. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Er erniedrigte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an. Und er erniedrigte sich so selbst, dass er, ja, gehorsam wurde bis zum Tod. Jesus war gehorsam. Dem Vater gegenüber, dem Wort Gottes gegenüber. Und hier in Philipper 2, Vers 5, das ist keine Möglichkeitsform, das ist eine Befehlsform. Wir sollen so sein wie Christus Jesus. Und in Philipper 1, Vers 21, Vers 22, da finde ich auch die Einstellung so genial. Dort sagt Paulus, denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Und dann ist er in diesem Zwiespalt, wo er dann weiter sagt, wenn aber das Leben im Fleisch mir Gelegenheit gibt zu fruchtbarer Wirksamkeit, so weiß ich nicht, was ich wählen soll. Also er wird von beidem bedrängt, er wird am liebsten eigentlich sterben und bei Christus sein. Und andererseits sieht er aber auch den Auftrag, den Gott noch für ihn hat. Und kannst du das von ganzem Herzen sagen, dass Christus dein Leben ist? Ist das der einzige Grund, warum du hier noch auf dieser Erde bist? Weil du dem Herrn dienen willst. Und ich habe die Woche die Pilgerreise angehört. Das ist, glaube ich, die Kinderversion. Ich bin mir nicht sicher. Da gibt es bestimmt auch noch eine andere. Aber da kommt dieser Christian, der auf der Pilgerreise ist, ist gerade durch das Tor durchgegangen und dort trifft er die Hirten an. Und die Hirten reden mit ihm und zeigen ihm auch eine Karte, die er mitnehmen kann. Die Karte ist das Symbol für die Bibel. Und dann fragt der Christian, was ist eigentlich besser, gleich zum König zu kommen oder erstmal die Aufträge auszuführen, die der König für mich vorbereitet hat? Das ist auch die Frage, die sich ja Paulus stellt. Und die Hirten antworten, schöner ist das, was der König mit dir vorhat. Also ob du gleich zum König gehst oder noch hier bist, das Schönste ist das, was der König mit dir vorhat. Und oft wissen wir ja schon, in welchen Bereichen wir Kompromisse in unserem Leben eingehen. Das wissen wir in vielen Dingen. Wo wir sie schon eingegangen sind, wo wir in Sünde leben, wo wir ja wissen, dass wir uns verändern sollten. Und dann könnte auch dieses Jahr 2019 sein, wo du sagst, okay, ich will diese Sünde nicht mehr tolerieren. Ich will konsequent leben. Manchmal ist es aber auch so, dass man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht. Also man merkt es gar nicht. Und da ist es hilfreich, einfach mal einen guten Freund folgende Frage zu stellen. Und die ist sehr, also ich habe das schon gemacht, die ist sehr herausfordernd. Und wenn man diese Frage stellt, dann gibt es vier Punkte, die man bei dieser Frage beachten muss. Genau, die Frage ist, wenn du die Möglichkeit hättest, welche drei Dinge würdest du in meinem Leben verändern? Wenn der Freund sagt, ach, nur drei, dann muss ich mich hier einschränken, dann solltest du dir Gedanken machen. Aber die drei Regeln, die wir beachten sollten, ist, erstens, du darfst natürlich Verständnisfragen stellen. Also wenn du das nicht kapierst, was er genau meint, dann kannst du sagen, ja, wie meinst du das? Zweitens, du darfst aber keine Verteidigungsrede halten. Also sobald du dein Verhalten verteidigst und Ausreden suchst, dann sagst du damit ja schon aus, ja, so schlimm ist es nicht und ich will mich auch gar nicht verändern. Und als letzten Step des Gespräches bedankst du dich bei deinem Freund und bist nicht beleidigt oder greifst ihn an und sagst, du, ich habe auch noch drei Dinge für dich, weil er hat dich auch gar nicht gefragt. Sondern du sagst danke und sagst, ich werde drüber nachdenken. Und der vierte Step ist dann der, dass du das auch wirklich tust. Denke drüber nach, erarbeite dir das Thema im Gebet mit der Bibel und nimm dir wirklich Zeit rauszufinden, was sagt Gottes Wort zu diesem Thema. Und ich will ganz ehrlich zu euch sein, das ist dieses Jahr 2018 waren es viele Dinge, wo Gott an mir gearbeitet hat. Und manchmal denke ich mir auch, dass das eigentlich zu schwer mit mir hat. Ich bete, dass Gott mir hilft und es bleibt einfach immer eine Baustelle. Ich meine, es wird immer eine Baustelle bleiben, weil jedes Mal, wenn Gott dir Erfolge schenkt, Erfolge in Anführungsstrichen, dann wirst du neue Dinge entdecken, wo du merkst, oh, ich bin noch lange nicht so, wie Christus ist oder wie Christus es war. Und bei mir sind es vielleicht gerade so aktuell folgende Dinge, die Gott an mir arbeitet. Es ist einmal die Zeit nicht zu verplempern. Wenn ich morgens aufstehe, dass ich bewusst in den Tag hineinlebe und nicht einfach so lavida und dann, oh, ich mach mal das und verplemper die Zeit mit allen möglichen Dingen. Es können YouTube-Videos sein, es kann wirklich alles sein, wo wir unsere Zeit verplempern. Und das ist bei mir eigentlich mein ganzes Leben schon so, dass ich wirklich eine Liebe für die verlorenen Menschen habe. Dass ich Angst habe, dass sie für ewig in die Hölle kommen. Und auch was ich euch schon gesagt habe, ist, dass ich auch einfach eine aktive Liebe für meine Geschwister habe. Das ist auch etwas, wo ich immer wieder für bete, weil es nicht darum geht, einfach, ja, wir sind hier zusammen und hallo, ja, wie geht's? Ja, sondern dass ich mich wirklich auch interessiere und ja, aktiv in eurem Leben auch teilnehme, auch vom Herzen her. Ein weiterer Punkt ist, dass ich die Dinge, die ich lese, auch tue. Und deswegen habe ich euch auch gesagt, dass ich es mir aufschreibe, weil ich da einfach zu vergesslich bin. Dann noch ein Punkt ist, dass ich lerne, alles immer wieder in Gottes Hände zurückzulegen. Ich darf und ich soll mein Bestes tun, aber immer in der Gewissheit, dass es Gott ist, der zu meinem Besten noch die restlichen 99,99% dazu tut, damit es schlussendlich gut ist. Also wir dürfen in dem Wissen leben, dass alles, was wir tun, egal wie gut es ist, nicht mal ein 100% ausmacht von dem, was Gott noch drauf legt. Unser Bürgerrecht ist wirklich im Himmel und das soll in meinem Leben praktische Auswirkungen haben. Die zweite Antwort, die man vielleicht selten hört, ist, Gott konnte mich in diesem Jahr gebrauchen, um Licht in dieser Welt zu sein. Das steht auch in Philipper 2, Vers 15b. Oder wer von euch könnte jetzt sich hier hinstellen und sagen, wie es Paulus gemacht hat in Philipper 3, Vers 17, werdet meine Nachahmer. Also werdet meine Nachahmer, werdet so, wie ich es bin. Wer von euch würde sich so hinstellen und könnte das so sagen? Und wenn du sagst, boah, nee, aus dem und dem Grund könnte ich es nicht tun, dann gilt das Gleiche. Bitte Gott, dass er dir hilft, an diesen Dingen zu arbeiten. Danach werden neue Dinge kommen, wo du dann auch sagst, ach, wegen dem geht's auch nicht und wegen dem geht's vielleicht auch nicht. Und ja, aber Gott kann dir helfen, dass du ihm immer ähnlicher wirst. Und ich frage mich manchmal, warum ist unser Alltag so von Dingen geprägt, die eigentlich wie Heu und Stroh verbrennen werden, sobald wir zu unserem Herrn Jesus kommen? Und wenn du Baustellen in deinem Leben entdeckst, die Heu und Stroh sind, dann bringt es nichts, sie zu vertuschen oder sie gut zu reden, sondern lass dir wirklich helfen von Gott und anderen Christen, die dir vielleicht auch mit beistehen können. Rechenschaftsbeziehungen sind auch eine super Sache, die einem helfen können. Und wir müssen auch wissen, dass jeder kleinste Kompromiss, den wir eingehen, führt dich weg von Jesus. Und meistens ist der Kompromiss so klein, dass du es gar nicht merkst. Nur ab einem gewissen Zeitpunkt sind halt so viele kleine Kompromisse, dass andere Leute merken, dass irgendwas nicht stimmt. Deswegen frag deinen guten Freund. Ein Beispiel ist, das ist mir auch aufgefallen, deswegen haben wir da auch recht radikalen Schnitt gemacht, dass jede Filmsequenz, die ein bisschen brutaler oder ein bisschen unmoralischer ist, führt dazu, dass dein von Gott geschärftes Gewissen abstumpft. Du denkst dir, beim Anschauen denkst du dir, boah, das ist falsch. Jesus selbst sagt, wer eine andere Frau ansieht, sie zu begehren, der geht mit ihr Ehebruch. Will ich Ehebruch begehen? Nein, das ist falsch. Und dann denkst du dir, ach, aber der Film war ja an sich sonst gut und es war ja nur eine Szene. Vom ganzen Film war es ja nur 4 Minuten. Du gehst deinen Kompromiss ein, entfernst dich von der Wahrheit und beim nächsten Film, was sagst du da? Ach, das waren nur 2 Szenen. 2 Filmsequenzen. 8 Minuten. Und so bist du wie der Frosch, der im heißen Wasser sitzt und das Wasser wird immer heißer und irgendwann merkt der Frosch das nicht, dass es zu heiß geworden ist und stirbt. Aber ein Frosch, den du gleich ins heiße Wasser schmeißt, der springt sofort raus, weil er merkt, es ist zu heiß. Und jedes Mal führt es dich weiter weg von Gott. Sprich, du übernimmst die Leitung in deinem Leben, die eigentlich Gott haben sollte. Wenn du die Entscheidung für Jesus getroffen hast, dann hast du die Entscheidung getroffen und sagst, Herr, du sollst auf meinem Lebensstuhl sitzen, du triffst diese Entscheidungen. Und ich möchte euch ein kurzes Video zeigen, in dem es den Stuhl deines Lebens geht. Und hinterfrage dich dabei ganz ehrlich, wer sitzt aktiv in deinem Leben auf diesem Stuhl?
Okay, Jesus, heute ist der Tag. Heute ist der Tag.
Heute?
Ja, ich habe beschlossen, dir den hier zu geben.
Diesen Stuhl?
Ja.
Wow.
Ja.
Ich fühle mich echt begeistert.
Wow. Ich freue mich total. Ja, das ist dein Geschenk.
Du bist dir aber sicher.
Absolut.
Und du weißt auch, was das bedeutet.
Oh ja.
Du weißt, dass jeder, der auf diesem Stuhl sitzt, die Entscheidungen in deinem Leben trifft.
Genau, ja. Okay, Jesus, das ist so. Bis jetzt saß ich ja mehr oder weniger immer auf dem Stuhl und irgendwie habe ich gemerkt, irgendwie endete ich immer in so einer Situation, wo ich dachte, wie konnte es denn so weit kommen? Und dann dachte ich, hey, wenn Jesus, ja, wenn du die Entscheidung triffst, ich meine, du hast es eh viel besser drauf und so. Und ich dachte mal, ja, auf jeden Fall, Jesus möchte wirklich, dass du ab jetzt auf dem Stuhl sitzt.
Wow. Rahel, weißt du, ich fühle mich richtig geehrt.
Jesus, wirklich.
Soll ich mich einfach draufsetzen?
Genau, das ist einfach. Okay.
Wow.
Okay, Jesus, was auch immer du entscheidest, ich werde es tun.
Wow.
Ja. Hallo, Rahel.
Hallo, hi. Oh, cool, dich zu sehen, ja.
Hi, wie lange sind die Semesterferien? Oh ja, es geht. Ich habe noch die 2 Hausarbeiten zu schreiben. Das ist brutal viel. Und dann ja, Semesterplan, weil ich auch schnell total nervig gerade.
Kenn ich.
Ja, genau.
Hey, warst du schon am Wochenende was vor?
Nee, wieso?
Du kennst doch diesen Jan aus dem
Grundkurs.
Ach, es ist der Blonde, oder?
Ja, genau. Ah, ja, der macht am Wochenende eine total coole Hausparty. Mhm. Und danach laufen wir noch so ein bisschen um die Häuser und ziehen noch ein bisschen rum und so. Okay. Hast du Lust zu kommen?
Ich dachte, du gehst nicht mehr auf solche Partys, weil das immer was schon so Absturzpartys sind, so Saufkotz, Saufkotz.
Ja, aber... Naja, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es jetzt so schlimm werden wird. Ach, ich meine, unser ganzer Kurs geht hin und...
Ach so, die geht an.
Ja, und man lernt ganz viele neue Leute kennen. Und ich glaube, von dem her, ich denke jetzt nicht, dass es so schlimm werden wird und so. Mhm. Hast du Lust zu kommen?
Nein.
Nein.
Nein, warum nicht?
Was, ich meine, ich muss nochmal gucken, ich habe so viel zu tun.
Okay,
ich habe noch zwei Hausarbeiten. Ich schreibe nochmal bei Facebook. Ich schreibe nochmal.
Okay, alles klar. Bis ciao, ja.
Okay.
Rahel, was machst du da?
Wieso?
Naja, schau mal, ich hänge so ein bisschen auf einer Bank rum.
Oh, Jesus, sorry, Jesus. Oh, sorry. Jesus, ich habe gar nicht gemerkt, dass ich mich da draufgesetzt habe. Okay, Jesus, so. Kommt die Angela und dann sagt sie das mit der Party. Und ich denke, es wäre eine super Idee, Leute kennenzulernen. Und dann sagst du nein. Und ich habe das einfach nicht verstanden. Ich meine, ich weiß einfach nicht, was das ist. Du bist ja nicht gegen Partys, oder?
Nein, grundsätzlich bin ich nicht gegen Partys, aber weißt du, gegen diese eine, da hatte ich schon was.
Okay, aber ich habe es einfach nicht verstanden. Ich weiß einfach nicht, wo da das Problem liegt.
Aber
ich meine...
Du wolltest doch, dass ich auf diesem Stuhl sitze.
Ja.
Und der auf dem Stuhl sitzt, der trifft die Entscheidungen.
Ja.
Dann...
Okay, Jesus, ich sehe, was du meinst. Okay, so, tut mir leid. Ich habe einfach nicht gedacht, dass mir das so schwer fallen würde jetzt. Okay, aber ich möchte wirklich, dass du auf dem Stuhl sitzt, okay?
Dann... Machen wir es einfach so. Komm, wir fangen nochmal von vorne.
Okay, super.
Einfach nochmal.
Okay, gut.
Gut.
Okay. Also, Jesus, was auch immer du entscheidest, ich werde es tun.
Rahel?
Ja, Jesus?
Ich hätte da eine Bitte an dich.
Okay. Ja, Jesus, was auch immer du sagst, ich werde es tun.
Du kennst doch diese junge Studentin, die in der Reihe vor dir sitzt, in der Geschichtsvorlesung.
Ja, genau. Mhm, die kenne ich.
Ich möchte, dass du sie mal ansprichst und sie mal zum Essen einlädst.
Ja, ich weiß nicht, ob du es so mitbekommen hast, aber die ist ziemlich komisch.
Ja, weißt du, aber vielleicht ist sie das, aber weißt du, ich liebe sie und ich möchte sie gerne kennenlernen. Und sie soll mich kennenlernen.
Gut, Jesus, ich weiß ja, dass du jetzt nicht so ein Problem mit komischen Leuten hast, aber also ich weiß einfach nicht, wie ich sie ansprechen soll. Weißt du, das ist echt mein Problem. Und dann denkt sie wahrscheinlich auch, dass ich total komisch bin. Und wahrscheinlich denken dann die anderen Leute, dass ich auch total komisch bin.
Was
wahrscheinlich
ist genau
auch Vegetarier, dass ich dann weiß, ich kochen soll. Und weißt du, und überhaupt, ich habe so was nicht zu tun gerade. Ich habe so viel zu lesen. Ich meine, ich kann es, ich bin total gestresst.
Daher, ich glaube, das funktioniert so nicht.
Wieso?
Naja. Wir können einfach nicht beide gleichzeitig auf dem Stuhl sitzen.
Oh, Jesus, schon wieder, sorry, Jesus. Oh, ich habe mich schon wieder da drauf gesetzt. Okay, Jesus, okay. Also es ist so, dann sagst du, dass ich mich mit dem Mädel treffen soll. Mhm. Und ich meine, ich habe das einfach nicht verstanden. Ich meine, warum gerade ich? Ich meine, es sind wahrscheinlich 100 Leute, die das wunderbar können mit der. Total super. Und
aber Rahel, meinst du denn, du wirst alle meine Entscheidungen immer verstehen können? Weißt du, vielleicht gibt es sogar Entscheidungen, mit denen du noch nicht mal einverstanden bist.
Ja, aber...
Weißt du, du wolltest doch, dass ich auf diesem Stuhl sitze.
Ja, auf jeden Fall. Deswegen habe ich dir den ja auch gegeben.
Aber
das ist dein Geschenk.
Rahel, immer wenn es konkret wird, dann setzt du dich wieder auf den Stuhl und triffst deine eigenen Entscheidungen.
Okay, Jesus, ich sehe, was du meinst. Okay, es tut mir echt leid. Ich hätte einfach nicht gedacht, dass mir das jetzt so schwer fällt. Ich dachte irgendwie, dass deine Entscheidungen so ungefähr so sind wie meine Entscheidung. Aber irgendwie, also ich möchte wirklich, dass du auf dem Stuhl sitzt, okay?
Und weißt du, Rahel, ich will ja auch gerne auf dem Stuhl sitzen und in deinem Leben entscheiden, aber du musst mich diesen Stuhl auch haben lassen, weißt du?
Okay, ja, genau.
Dann gib ihn mir einfach.
Genau, Jesus. Ich nehme ihn dir einfach.
Gib ihn mir rein.
Ja, Jesus. Nimm ihn dir einfach, okay?
Okay.
Okay.
Okay?
Okay. Nimm ihn dir einfach, Jesus, okay?
Nein, du musst loslassen. Rahel, du musst eine Entscheidung treffen.
Ich kann nicht.
Du hast dich gerade entschieden.
Ja, in dem Video fühlt man sich manchmal vielleicht ein bisschen ertappt. vielleicht nicht so ganz krass, wie man so diskutiert, aber man sich selbst Sachen einredet. Und wenn du dich ertappt fühlst, dann ist natürlich Zeit aufzuräumen. Die Rahel, die wollte ja ursprünglich schon, dass Jesus auf diesem Stuhl sitzt. Weil sie immer wieder auch in Situationen gekommen ist, wo sie gemerkt hat, wenn sie die Entscheidung getroffen hat, dann hat sie sich irgendwie gedacht, wie konnte es nur so weit kommen? Ja, und sie wollte eigentlich auch nicht mehr ihr eigenes Ding drehen. Doch jedes Mal, wenn es eben hart auf hart kommt, nimmt sie Jesus den Stuhl weg und trifft selber die Entscheidung. Sie dachte, dass Jesus halt einfach zu ihren Plänen Ja sagt. Also, wenn sie jetzt halt etwas tun will, dann macht sie das einfach. Und Jesus soll diese Sache, auch wenn es falsch ist, segnen und die Konsequenzen davon wegnehmen. Und im Endeffekt entscheidet sie sich dann dagegen. Beziehungsweise sie entscheidet sich nicht dafür. Und dadurch entscheidest du dich ja auch dagegen. Und wir müssen uns vielleicht auch nicht unbedingt erstaunt an Gott wenden und sagen, warum hatte ich das Gefühl, dass du dieses Jahr gar nicht der Mittelpunkt in meinem Leben warst, wenn wir bei jeder Situation Jesus vom Stuhl verdrängen und die Dinge, die Jesus von uns will oder uns anspricht, auch in der Bibel, ablehnen. Das sind so ein paar Statements aus dem Video. Das Wichtigste ist als allererstes natürlich, dass wir diese Entscheidung für Jesus treffen. Und zwar eine endgültige. Dass wir unsere Sünden bereuen und ihm auch um Vergebung bitten. Dass wir den Stuhl unseres Lebens ihm komplett übergeben und ihn auch vor den Menschen bekennen. Aber wenn wir dies getan haben, dann passiert es schon auch manchmal, dass er sich so einschleichen kann, dass Jesus gar keinen Platz mehr in unserem Leben bekommt und dass wir ihn immer wieder vom Stuhl verdrängen. Frage dich also aktiv, wo konnte Gott mich gebrauchen, um Licht zu sein? Wo bin ich für meinen Glauben furchtlos vor anderen Leuten, aber auch vor allem vor mir selbst eingestanden? Wir sind ja oftmals auch der größte eigene Feind, wie auch Paulus im Römerbrief sagt, das, was ich tun will, das tue ich nicht. Also das Gute, was ich tun will, tue ich nicht. Und das Schlechte, was ich nicht tun will, das tue ich. Also kämpfen wir für den Glauben sozusagen gegen uns selbst. Aber im Endeffekt ist es dann wieder für uns, weil Gott es auf jeden Fall auch gut mit uns meint. Ich habe so drüber nachgedacht und mir ist aufgefallen, dass ich dieses Jahr in meiner Arbeit leider oft kein Zeugnis war. Also beim Predigtvorbereiten ist mir das so in den Sinn gekommen, ich habe mir keine Zeit mehr genommen für meine Arbeitskollegen und war dann teilweise auch genervt, weil es ein bisschen stressig war und war da einfach auch lieblos den Menschen gegenüber. Und beim Vorbereiten der Predigt habe ich das aktiv in mein Gebet, auch in meine Gebetsliste übernommen. Und das Witzige ist, dass Gott schon die Situation vorbereitet hatte, weil als ich in die Arbeit gekommen bin, war die Situation schon da. Und Gott hat mich vorbereitet für diese Situation, dass ich dann dort eben mit meinem Arbeitskollegen reden konnte. Also Gott erhört auf jeden Fall Gebet und Gott hilft. Wir müssen nur uns auch auf Jesus besinnen und ihm auch ähnlicher wollen. Was mich aber auch gefreut hat beim Vorbereiten ist, dass es auch Zeiten gab, wo ich aktiv meine Zeit und auch mein Leben Gott zur Verfügung gestellt habe, einfach auch in der Hoffnung, dass Gott mich da auch gebrauchen kann. Also schreibt euch diese 4 Fragen auf, die stehen ja an der Wand noch, und überlegt euch, ob ihr auch praktische Beispiele in eurem Leben habt. Und es geht eigentlich nur darum, diese praktischen Beispiele als Dankopfer Gott wieder zurückzugeben. Paulus sagt auch einmal, das finde ich auch im Philipperbrief sehr schön, jetzt habe ich mir das nicht aufgeschrieben, Genau, wenn aber auch das, wenn aber auch mein Dienst wie ein Trankopfer ausgeschüttet werden sollte über dem Opfer und dem priesterlichen Dienst eures Glaubens, so bin ich doch froh und freue mich. Und das Trankopfer war das niedrigste und kleinste Opfer überhaupt. Und man könnte eher so auch denken, ja, Paulus hat ja auch eher den größten Anteil gehabt an der philippinischen Gemeinde. Aber er sagt, ich bin froh, selbst wenn es nur das wäre. Der Rückblick kann dir helfen, dein Leben neu auszurichten. Eins sollte uns klar sein, worüber du dich definierst, zeigt sich darin, auf was du auch stolz bist. Deswegen auch rühme ich mich in Christus. Auf was bin ich stolz? Und es zeigt sich auch darin, von was du begeisternd erzählen kannst. Also, ich treffe auch in der Arbeit auch Leute, die können so voller Begeisterung von einem Fußballspiel erzählen. Du hast auf jeden Fall das Gefühl, dabei gewesen zu sein, weil die wirklich sehr ergreifend erzählen. Aber auch wenn du dich stundenlang über belanglose Dinge unterhalten kannst, bringt es in dem Sinne dem verlorenen Menschen nichts. Es bringt ihm nichts zu wissen, wie die aktuellen Fußballergebnisse waren, wenn er für ewig verloren geht. Mir geht es nicht darum, dass man kein Smalltalk führen darf. Smalltalk ist eigentlich eine super Sache, um einfach auch eine Beziehung ein bisschen aufzubauen, um das Eis zu brechen. Aber es geht mir darum, dass unser Leben nicht nur aus Smalltalk besteht. Die Aufgabe in deinem Leben ist es, furchtlos zu deinem König zu stehen. Also wenn wir furchtvolle Menschen haben, dann rühmen wir uns für Dinge, die Menschen toll finden. Aber wenn wir Furcht vor Gott haben, dann rühmen wir uns der Dinge, die Gott toll findet. Was wir in den ersten 8 Punkten gesehen haben, beziehungsweise 11 Punkten, war, dass es alles Merkmale sind, worüber man sich auch materiell definieren kann. Die Frage ist, eigentlich kannst du gut mit der Masse mitschwimmen? Oder merken die Leute, dass hier jemand gegen den Strom schwimmt? Stört ja auch ein bisschen, wenn da jemand gegen den Strom schwimmt, manchmal. Und da muss ich auch an das Kinderlied denken, sei ein lebendiger Fisch, nur die toten Fische schwimmen mit dem Strom. Es ist also eine Frage der Identität. Haben wir unsere Identität in Christus? Oder haschen wir nach der Anerkennung der Menschen? Und bei den letzten 2 Punkten, also bei den letzten 2 Antworten auf diese Frage, definieren wir uns darüber, was unser Schöpfer von uns denkt. Wir leben in der Perspektive, als wären wir jetzt schon Himmelsbürger, wie es in Philipper 3, Vers 20 heißt. Und wenn wir Staatsbürger des Himmels sind, dann vertreten wir als Botschafter die Rechte und Pflichten unseres Heimatlandes. Also ein kanadischer Botschafter, der lebt einfach nach den Rechten und Pflichten eines Kanadiers, auch wenn er hier in Deutschland lebt. Und er vertritt sein Heimatland. Und wenn wir hierzu noch Philipper 1, Vers 26 betrachten, in dem es darum geht, dass wir uns immer mehr um Christus rühmen sollen, dann stellt sich mir die Frage, war es mein Ziel in 2018, dass ich mich mehr und mehr in Christus rühme? Ich kam ins Nachdenken eigentlich auch über die Frage, was in diesem Jahr hatte oder hätte Ewigkeitswert gehabt im Jahr 2018. Und es geht hier nicht ums theoretische Wissen, dass wir uns Schätze im Himmel sammeln sollen, sondern es geht wirklich um diese praktische Anwendung. Und vor allem soll es nicht zum Hochmut führen oder zum Stolz, dass wir irgendwelche Dinge aufführen, die wir für Gott gemacht haben, weil wir müssen ja auch immer bedenken, wir machen dieses 100% machen wir und 99,99% macht Gott. Ich kann ja schlecht sagen, schau mal, was ich Tolles gemacht habe, wenn ich gar nicht den größten Teil dabei der Arbeit getan habe. Aber es soll als Ansporn dienen, vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes zu trachten, wie es in Matthäus 6, Vers 33 heißt. Und dieses Thema, die Liebe für diese verlorenen Menschen, da ist mir der Film Schindlers Liste eingefallen. Kennt ihr den Film? Ich habe den vor, das ist schon also 15 Jahre her, dass ich den gesehen habe. Und mir ist diese eine Stelle eingefallen und die will ich euch auch noch zeigen. Die ist ganz, ganz am Schluss. Und wer ihn nicht kennt, der Schindler, der war eine Person, die im Nazi-Regime gelebt hat und eigentlich möglichst viele Juden aufgekauft hat und in seiner Fabrik arbeiten hat lassen. Einerseits hat er damit Gewinn gemacht, mit dem Gewinn hat er das meiste hat er dann wieder an neue Juden gekauft. Aber so, und das ist die Schlussszene, die ich euch noch zeigen will. Genau, und das heißt, ich hätte mehr tun können.
Sobald nun wieder Frieden ist, möchte ich, dass dieser Stoff unter den Arbeitern aufgeteilt wird. 2,5 Meter für jeden. Außerdem soll jeder eine Flasche Wodka bekommen. Die werden ihn nicht trinken, sie kennen seinen Tauschwert. Entsprechendes gilt für diese Ägypti-Zigaretten, die wir organisiert hatten.
Es wird geschehen, alles genau, wie Sie es möchten. Versucht alles zu erklären. Für den Fall, dass sie verhaftet werden. Jeder Arbeiter hat ihn unterschrieben. Danke. Dieses Abzeichen. 2 Menschenleben.
Es ist aus Gold. Zwei Menschenleben wert. Er hätte mir zwei dafür überlassen. Oder mindestens einen. Er hätte mir einen Menschen überlassen. Einen mehr. Ein Leben mehr. Ein Menschenstern. Für das. Ich hätte einen Menschen mehr retten können und hab's nicht getan. Ich hab's nicht getan. Ich hab's nicht getan.
Will ich dann machen? Oder? Dankeschön. Nee, die 1100 Juden, die bedanken sich mit dem Spruch aus dem Talmud: Wer nur ein einziges Leben rettet, rettet die ganze Welt. Und ich meine, wir haben nicht die Möglichkeit, jetzt so wie jetzt, wir können die nicht kaufen in dem Sinne, aber dieses Herzensanliegen und diese Liebe, dass Menschen nicht verloren gehen, die hat mich da schon bewegt. Und der Oscar antwortet darauf: Ich hätte mehr Menschen retten können, wenn ich nur mehr verdient hätte. Wir denken vielleicht, boah, ich will mehr verdienen, aber wir haben nicht den Bezug dazu, dass ich hätte dann mehr Menschen, ich kann damit dann mehr Menschen retten oder mehr Gottes Werk unterstützen oder mich für den Herrn einsetzen. Und dann sagt er, ich habe so viel Geld aus dem Fenster rausgeworfen, das können Sie sich nicht vorstellen. Er merkt, dass dieses ganze Geld, was er da rausgeworfen hat, keinen Wert mehr hat oder auch hatte. Und er stellt fest, er sagt, ich habe nicht genug getan. Und sagt dann, ich hätte meinen Wagen verkaufen können. Ich hätte 10 Menschenleben retten können. Zu spät stellt er fest, dass er viele Dinge, die er hätte weggeben können, nicht weggegeben hat. Er konnte das nicht mehr nachträglich noch mehr Menschen retten, weil es zu spät war. Und das hat mich ziemlich beeindruckt. Er hat zwar viel getan, aber er merkt, er hat nicht alles getan, was er hätte tun können. Wir können nichts, wirklich nichts, was wir hier auf der Erde haben, kein Reichtum, keine Annehmlichkeiten, auch kein Fernsehkonsum. Nichts davon können wir mit in den Himmel nehmen. Und diese Tatsache werden wir spätestens dann feststellen, wenn es zu spät ist. Jesus first. Setz Jesus an deine erste Stelle. Lieben wir Gott mehr als uns selbst? Haben wir wie Gott eine Liebe für die verlorenen Menschen? Oder wie es auch Schindler hier für die Juden hatte. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, wenn ich mal vor Gott stehen werde, werde ich dann in Tränen dastehen und sagen, ich hätte mehr tun können? Ich hätte meine Zeit besser für dich einsetzen können, sie nicht so verschwenden in vielen Dingen? Oder ich hätte mir diesen unnötigen Luxus nicht leisten müssen, und hätte es woanders einsetzen können. Ich will da nicht stehen und sagen, ich hätte mehr tun können. Und was ich auch cool finde, es ist kein ich hätte mehr tun können aus Pflichterfüllung, sondern einfach aus dem Wunsch, diese verlorenen Menschen zu retten. Auch wenn wir das in gewisser Weise nicht können, weil nur Gott retten kann. Aber Gott kann uns gebrauchen, wenn wir es zulassen. Also wir haben die Möglichkeit, mit unserem Leben Licht zu sein, dass andere Menschen das Licht sehen, dass Jesus das Licht, das auf die Welt gekommen ist. Und das können andere Menschen durch unser Leben sehen, wenn wir nach Gottes Maßstäben leben und uns nach seinen Zielen ausrichten. Zum Abschluss möchte ich noch einen Spruch weitergeben. Das ist einer meiner Lieblingssprüche. Das heißt, es hilft nichts, die Geschwindigkeit zu erhöhen, wenn man weiß, dass man in die falsche Richtung fährt. Wenn du also weißt, dass du 2018 in die falsche Richtung gefahren bist, dann hilft es nichts, jetzt 2019 mit Vollgas weiterzufahren, sondern dann halt inne, geh auf einen Rastplatz, nimm die Karte zur Hand und schau nach dem Weg. Die Karte ist in dem Fall Gottes Wort. Und frag denjenigen, der dir die Karte gegeben hat, um Hilfe, dass er dein Leben führt. Und wie es in 1. Petrus 1, Vers 9 heißt, habe immer das Endziel im Blick. Das Endziel ist die Errettung der Seelen. Es gibt viele kleine Zwischenziele, die wir haben, die wir anstreben. Es gibt auch vielleicht Zwischenziele, wo wir sagen, ja, ich will jetzt eine Ausbildung machen oder so. Aber jedes Zwischenziel soll immer diesem Endziel zuarbeiten. Denn unser eigentliches Bürgerrecht ist im Himmel. Und wenn wir heute sterben, dann, was hat da noch Wert? Und das fand ich eigentlich recht interessant, der Hans-Peter Reuer sagte in seiner Predigt, sagt er, wenn ich auch nicht viel über euch weiß, eins weiß ich, ihr werdet alle irgendwann sterben. Und wir denken uns, die Zeit war eine richtig grausame Zeit, wie viele Leute auch gestorben sind. Aber die Frage ist nicht, die Frage ist nicht, falls du stirbst, sondern wann du stirbst. Und wenn wir über den Tod reden, dann ist es immer eigentlich meistens nicht auf sich selbst bezogen. Und eigentlich kann man auch über den Tod mit Leuten auch nicht reden, weil sie es nicht wahrhaben wollen. Ich möchte zum Abschluss noch beten. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns jeden Tag neu eine neue Chance anbietest. Jeden Tag einfach unser Leben zu überdenken und Sünde zu lassen. Und ich danke dir auch dafür, dass du uns dabei hilfst. Ich möchte dich bitten, dass du jeden Einzelnen hier, der hier sitzt, wirklich helfen magst, in diesem Jahr hier einfach als Licht zu leuchten für dich, Herr Jesus. Dass viele Menschen die frohe Botschaft hören dürfen. Dass viele Menschen für ewig gerettet werden dürfen. Ich freue mich auch schon, wenn du wiederkommst, wenn wir dann für ewig bei dir sein dürfen. Amen.